Ganz herzlich begrüßen wir Pfarrer Hans-Peter Wolfsberger. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind, Herr Wolfsberger. Sie sind vorgestern erst von einer Auslandsreise zurückgekommen. Ich darf Ihnen noch ein paar persönliche Fragen stellen. Sie sind Pfarrer, das sind Sie schon lange. Sie haben sich irgendwann für diesen Beruf entschieden. Wenn Sie heute nochmal das zu entscheiden hätten, würden Sie wieder gerne Pfarrer werden?
Also ich habe die Bestellung schon aufgegeben. Man weiß ja nie so genau, was kommt. Und wahrscheinlich sprechen Sie das an. Ich habe zwei Wünsche, falls es nochmal ein Leben gibt. Ich würde gerne meine Frau nochmal heiraten und nochmal Pfarrer werden.
Das ist ja nun ein unheimlich vielschichtiger Beruf. Was machen Sie besonders gerne in Ihrem Beruf als Pfarrer?
Ja, das wechselt. Also wenn zum Beispiel gerade eine Verkündigung war und es war so richtig gut gegangen und ich hatte den Eindruck, das hat jetzt irgendwie gepasst und so die Menschen sind mitgegangen, dann denke ich, das ist das Schönste. Aber dann kommt die nächste Verkündigung und da fällt mir überhaupt nichts ein und dann denke ich, ach, ich wäre eigentlich auch lieber Bauer oder sowas. Mit Menschen sprechen ist sehr schön. Das, was ich jetzt mache, auch genug Stille halten, das ist auch sehr schön.
Sie haben das gerade schon erwähnt, Sie haben neben Ihrem normalen Pfarrberuf seit ein paar Jahren noch eine besondere Aufgabe. Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
Ja, also ich habe schon als junger Vikar gedacht, so geht es irgendwie nicht. Also man wird der Pfarrer, dann betritt man da immer wieder so eine Kanzel in der Kirche und dann macht man seinen Spruch und dann gehen die Leute raus und wenn man gut hinhört und als Pfarrer als Erster an der Tür ist, dann hört man, dass die Leute schon beim Rausgehen wieder bei völlig anderen Themen sind. Dann habe ich gedacht, irgendwie das funktioniert so nicht. Oder aber man begnügt sich damit, dass ein Predigt Unterhaltungswert haben muss und so. Aber wo könnte man mal üben, um was es da geht? Wo könnte man dieses Leben jetzt mal trainieren? Habe ich mir immer einen Bauernhof gewünscht, dass mir jemand den Bauernhof mal schenkt und dann haben wir Kühe und sowas und ein paar Leute, die die Kühe auf und abheben beim Melken und eine Krankenschwester und all sowas. Aber nie hat mir jemand einen Bauernhof geschenkt. Jetzt habe ich meinen Traum, den ich mir erfüllen kann, ein Haus der Stille, in dem eben nicht nur geredet wird, sondern so und so oft eben nicht mehr viel geredet wird. Da gibt es einen Impuls und dann kann man daran üben, Gott näher zu kommen und das ist gut.
Wir sehen gerade ein paar Bilder von Bethberg, von diesem Haus der Stille, das Sie leiten. Da, wenn Sie da runter gucken.
Ja, ja. Ja. Oh, so da sieht muss das schön da aus. Sein.
Ja. Sehr still, sehr idyllisch. Ah, gut.
Schön, ja.
Gibt Ihnen die Kirche da eigentlich Geld für?
Bitte?
Gibt Ihnen die Kirche da eigentlich Geld für?
Also wir müssen unseren Lebensunterhalt schon selber erwirtschaften. Allerdings ist die Badische Landeskirche sehr, sehr gut zu uns und gibt uns einen starken Rückhalt. Und ab und zu hat sich das auch schon in unserer prekären Situation, wir sind nämlich hochverschuldet, in Geld ausgewirkt.
Sie haben in den letzten Jahren zwei Bücher geschrieben mit dem etwas verwirrenden Titel Brösel. Was sind eigentlich Brösel?
Was ist daran verwirrend?
Okay.
Brösel sind Brösel. Aber das liegt daran, ich kann überhaupt nicht Bücher schreiben. Manche setzen sich hin und dann schreiben sie, haben sie irgendeine tolle Idee und die ziehen sie da durch, dann 1000 Seiten und so. Ich habe keine Ideen, die für 1000 Seiten reichen. Ich habe immer nur kleine Ideen und das habe ich halt so ein bisschen hingeschrieben und ab und zu liest man das dann auf dem Klo oder irgendwo.
Mir hat es eine Freundin nach einer Operation geschenkt und gesagt, wenn Lachen noch wehtut, dann wart ein bisschen mit Lesen. Ich habe sie mit viel Gewinn, mit viel Vergnügen gelesen, heitere Anekdoten aus Beruf, aus Familie, aber auch viel Nachdenkliches. Was lesen Sie denn zurzeit besonders gern?
Also im Moment springe ich gerade an. Wir hatten ja jetzt so seit 2004 ein Wiedererstarken des Themas Glauben. Das kommt jetzt oder kam überall. Und wie zu erwarten, wird sich da auch nochmal eine deutliche Gegenbewegung bilden. Und jetzt kommt ein Buch nach dem anderen auf den Markt, wo sich dezidiert Atheisten zu Wort melden. Und die schreiben nochmal in einer erfrischenden Klarheit, warum es ihnen im Traum nicht einfällt, diesen christlichen Glauben anzunehmen. Und im Moment lese ich diese Bücher sehr gern.
Jo. Damit bin ich eigentlich schon am Ende, Pfarrer Wolfsberger. Und Sie machen weiter. Schön, dass Sie
danke.
Da sind.
Danke schön. Die ist gut, gell? Jedes Mal, wenn es möglich ist, mit Schwester Irmgard zusammen irgendwo eine Veranstaltung zu beginnen oder sowas, dann macht sie das mit einem solchen Charme. Sie ist nicht die einzige Eidlinger Schwester mit Charme, aber ich danke ihr sehr, sie macht es gut. Jetzt kommt der Tontechniker. Alles klar. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir noch im Zeitplan sind, aber ich vertraue darauf, dass ich meine Zeit noch habe, oder? Oder muss ich jetzt zugunsten des Ganzen mit dem Schlusswort beginnen? Ich möchte mich zunächst mal für die Pantomime bedanken. Das war vielleicht eindringlicher, als es in dieser großen Menge jetzt auch wahrnehmbar war. Und ich will es jetzt nicht nochmal austappen, aber dieses Leben als ob, dieses Leben, das die Bestimmung hat, weil er Clown sein will und Clown sein muss, eine Performance zu bieten, vor Leute hinzutreten und so zu machen, als ob. Und er kommt gar nicht raus aus dem System. Das hat natürlich Bezüge, das will was sagen für unser Leben. Das will fragen, hast du heute schon deinen Clown gemacht? Kennst du diese Rolle? Wir haben als Thema in diesen Tagen Freiheit. Ich habe mich wirklich gefragt, also ich schätze mal so das Durchschnittsalter in Eidlingen beim Pfingstjugendtreffen, Durchschnitt 17, 18, 19. Also ich bin auch entschlossen, euch ein bisschen zu schmeicheln. Was kümmert euch Freiheit? Ich meine, wir haben doch jede Menge davon. Einigkeit und Recht und Freiheit. Was wollen wir denn noch? Wir können doch jetzt schon im Großen und Ganzen tun, was wir wollen. Und manche machen das auch. Natürlich, das andere gibt es auch. Und ab und zu stößt man an die Grenzen, an denen einem bewusst ist, na, so ganz ohne geht es dann auch nicht. Ich habe neulich einen Wortwechsel mitbekommen zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Hat der Lehrer zum Schüler gesagt, ich habe gerade gesehen, du hast auf den Boden gespuckt. Hat der Schüler gesagt, nein. Doch, ich habe es gesehen, du hast hier im Klassenzimmer auf den Boden gespuckt. Nein. Jetzt lüg doch nicht, ich habe es doch gesehen. Ich habe nicht auf den Boden gespuckt. Genau wie viele Erwachsene. Können einfach nicht zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Entfalten eine Erklärung, machen ein Wortgebüsch, entfachen einen verbalen Nebel, wie das Ganze ganz anders zu sehen ist, aber können nicht stehen dazu, einen Fehler gemacht zu haben. In einem Buch habe ich in diesen Tagen einen Satz gelesen von Fröbert Stefanski: Wer Sünde und Schuld nicht nennen kann, schreibt er, der verspielt eine der wundervollsten Fähigkeiten, nämlich ein anderer zu werden. Das Eingeständnis der Schuld ist der Abschied von der Selbstverholzung. Ohne Erkenntnis der eigenen Schuld setzt man sich selber fort, bis die letzte Freiheit verspielt ist. Man kann keine neuen Wege gehen, man kann nicht mit sich selber brechen und so bleibt man Gefangener des eigenen kärglichen Herzens. Ja. Von wegen, wir sind alle frei. Wir sind manchmal noch nicht so viel frei, dass wir nur stehen können zu dem, was wir gerade verbockt haben. Übrigens, eine allgemeine Behauptung von Freiheit ist auch ein Problem. Was für Freiheit haben wir denn wirklich, zum Beispiel bei der Zeit? Ich kann doch überhaupt nicht dran drehen. Die Zeit vergeht. Ich kann nichts dagegen machen. Wo ist da meine Freiheit? Ich kann nichts gegens Altern machen. Ein bisschen Ruinenpflege, ein bisschen so machen als ob. Aber was kann man wirklich machen? So und so viele sind unter uns, die können auch nichts machen bei den Limits ihrer Gesundheit. Sie sind eingespannt in Grenzbacken rechts und Grenzbacken links und da müssen sie nun leben und durchhalten und können nicht ausbrechen. Wo ist da Freiheit? Wir haben auch nicht so viel Freiheit beim Sterben. Wenn es kommt, was willst du dann machen? Und manche haben noch nicht mal die Freiheit dort, wo sie leben. Meine Güte, was gibt es für Zwänge in einer Ortschaft? Was gibt es für Zwänge in einem Dorf, wo man eben nicht tun kann, was man will, sondern Angst hat vor dem, was die Nachbarn sagen oder was das religiöse System sagt in der Gemeinde oder was Hinz und Kunz sagt? Freiheit, was ist gewollt? Was ist gewollt hier von den Schwestern? Gibt es überhaupt Freiheit? Oder ist jeder auf seine Weise unfrei und gebunden? Mensch, wir sagen Meinungsfreiheit und trauen uns so und so oft nicht, die Meinung zu sagen. Wo ist denn da die Meinungsfreiheit? Wir fordern Religionsfreiheit, aber 70% der Deutschen nach Umfragen haben Angst vor dem Islam. Und wenn es hart auf hart geht, dann leisten sie lieber schon mal vorauslaufenden Gehorsam und ziehen die eigenen Aktivitäten zurück. Ihr wisst vielleicht, von was ich spreche. Woran sind wir jetzt eigentlich frei? Wie kann man denn frei werden? Und wer kann das machen? Irgendwie muss es das ja geben. Also wenigstens wir Christen müssen das ja sagen. Denn Paulus hat gesagt, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Also irgendwo muss sie ja sein, diese Freiheit. Heute Morgen ist mir eine unheimliche Geschichte aufgetragen zu erzählen. Ihr braucht die Fantasie, um es euch ein bisschen vorzustellen und das Thema daran zu probieren. Es wird von einem Mann erzählt. Er hat nur noch Fetzen am Leib. Und er haust in Gräbern. Was immer eure Fantasie jetzt mit diesen Worten macht, er haust in Gräbern. Da zieht es ihn hin. Und niemand vermochte ihn zu binden, heißt es. Man hat es offensichtlich probiert. So oft er in Fußfesseln und Ketten geschlossen gewesen war, er hat sie alle zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand vermochte ihn zu bändigen. Und immer bei Nacht und Tag war er in den Gräbern und in den Bergen schreiend und sich mit Steinen schlagend. Habt ihr das Bild? Markus 5. Das ist ein ziemlich unheimliches Phänomen. Und ich kann eigentlich so von meiner Prägung und von meiner Art, ich kann da nicht so wirklich gut damit umgehen. In sowas zieht es mich nicht rein. Das macht auch ein bisschen hilflos. Das macht mich so ähnlich hilflos, wie wenn ich Zeuge davon bin, wenn Erwachsene sich schlagen. Das hat etwas Lähmendes. Wie können Erwachsene sich schlagen? Ich hatte mal eine Zeit lang eine Frau in meinen Gottesdiensten, die kam immer etwas später zum Gottesdienst in einem gelben Jogginganzug. Und dann hat sie während der Predigt, hat sie geturnt gegenüber der Kanzel auf der Empore, hat Übungen gemacht. Da kannst du nichts machen. Es gibt schon seltsame Sachen, die in einem Menschen vorgehen. Der Text hier sagt, der Mensch ist anscheinend nicht nur Bewohner dieser Erde, sondern unter Umständen auch ein Bewohnter. Der sammelt nicht nur Besitz, der ist vielleicht auch ein Besetzter, ein Besessener. Die Bibel sagt, sowas gäbe es. Der Mensch sei ein bewohnbares, besitzbares und besetzbares Wesen. Und zwar nicht nur besetzbar von Läusen und Wanzen und sowas, sondern die Heilige Schrift weiß außer von Menschen, Tieren und Pflanzen noch von Geschöpfen anderer Art. Nämlich Mächten und Fürstentümern wird das genannt. Und Geistern und Gewalten und Dämonen und Teufel. Es sind Wesen des Unsichtbaren. Geschöpfe aus dem Gebiet des Körperlosen. Und diesen Kräften und Mächten scheint es ab und zu in ihrer Körperlosigkeit nicht wohl zu sein. Und dann versuchen sie irgendwo Heimat zu finden. Und dann durchziehen sie Länder oder Gegenden und suchen sich einen Platz, wo sie daheim sein können. Auf Wohnungssuche. Und nun steht das im Text. Jesus und seine Leute betreten ein Gebiet jenseits von Tiberias, am See Genezareth. Es muss ein heidnisches Gebiet sein, denn es gibt dort eine Schweinezucht. Das ist bei den Juden nicht üblich. Ich bin jetzt vor wenigen Tagen nochmal dort gewesen, habe den Reiseleiter darauf angesprochen, was sagen Sie denn? War hier mal eine Schweinezucht? Da hat er gesagt, naja, also bekannt ist die Gegend da um Kursi, um Gerasa durch viele Wildschweine. Das glaube ich ihm jetzt eigentlich nicht. Es wird in dieser Geschichte erzählt von 2000 Wildschweinen. Also Schweinezucht. Und da kommt ein schreiender Mann, dieser schreiende Mann, von dem in dieser Geschichte erzählt wird, der taucht in der Szene jetzt auf und stürzt auf Jesus zu. Eine Drohung in Person. Was macht man da? Würde das jetzt hier im Zelt passieren, dann würden wir wahrscheinlich sagen, wir müssen die Zeltordner rufen. Die wissen zwar auch nicht, was sie machen sollen, aber wir rufen mal die Zeltordner. Oder man ruft den Notarzt. Oder wir rufen die Polizei. Oder wir fragen einen Psychiater. Hier ist offensichtlich jemand neben der Kappe. Da ist jemand gestört. Vielleicht geistesgestört. Vielleicht geisteskrank. Bis zur Tobsucht. Man kann dann fragen, wie kommt eigentlich sowas? Was geht da mit einem Menschen vor, dass sowas in ihm explodieren kann? Auch dieser Mensch, der sich so auffallend benimmt, ist doch einer, der mal aus Gottes Händen hervorgegangen ist. Von dem Gott doch auch mal gesagt hat, boah, das habe ich gut gemacht. Das ist mir gelungen. Siehe, es war sehr gut. So wie er das von euch gesagt hat. Und euch, erste Reihe, dritter von links. Und Gott sah alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Und vor lauter Begeisterung hat Gott dann noch mehr solche gemacht, weil sie alle so gut waren. Wie kommt es, dass ein Mensch dann so aus der Spur gerät? Dass er in Grabhöhlen haust, dass er schreit bei Tag und Nacht und dass er sich mit Steinen schlägt und sich selber verletzt. Wie kommt sowas? Nun haben sich tatsächlich Psychiater über diese Geschichte hergemacht. Und sie haben eine Vermutung ausgesprochen und die Vermutung heißt, dieser Mann hatte eventuell schwere Schuldgefühle. Denn das kommt in einem Leben mitunter vor, dass einer so starke Schuldgefühle hat wegen irgendwas, was vorgefallen ist, dass er anfängt, sich selber zu bestrafen oder sich selber zu verstümmeln sogar. So was kommt vor. Ich habe gehört, dass es mitunter bei jemandem, bei einer Frau mit einer Abtreibung so geworden ist. Auf einmal sind Zwänge entstanden. Wasch- und Reinigungszwänge zum Beispiel. Natürlich können solche Zwänge auch irgendwo anders herkommen, klar. Sollte aber eine Schuld vorliegen, so geht die natürlich durch Selbstbestrafung auch nicht weg. Ja, sagen nun manche, aber bevor wir jetzt mit der Schuld weitermachen, machen wir mal ein bisschen Vorsicht. Bei den Christen geht es immer um Schuld. Wer weiß schon genau, was Schuld ist? Vielleicht hat dieser Mann ja nur ein ganz blödes Schuldgefühl und das haben ihm irgendwelche Typen eingeredet. Und dann wäre die angebrachte Hilfe für diesen Mann die, dass man ihm hilft, von diesen blöden Schuldgefühlen runterzukommen. Man muss ihm die Schuldgefühle ausreden. Und das kann schon auch mal sein. Aber das sage ich jetzt, nachdem ich fast 30 Jahre Pfarrer bin, auch. Es ist nicht ungefährlich, jemandem sein Schuldgefühl zu betäuben, wenn er wirklich schuldig geworden ist. Das ist auch nicht leicht. Zurück zum Text. In diesem Bibeltext in Markus 5 in eurem Heft, da steht nicht, um welch eine Schuld es möglicherweise geht. Das ist gar nicht die Frage. Vielmehr wird nur gezeigt, wie unvergebene Schuld Körper und Seele ruinieren können. Nicht umsonst haust diese Ruine von Mann buchstäblich im Totenreich, in Grabeshöhlen. Er ist offenbar makaber fasziniert vom Tod. Und nun sehen wir ihn, wie er schreiend herankommt, befasst mit einer Person, mit Jesus. Was will er? Und warum schreit er? Normalerweise würde man jetzt sagen, der schreit um Hilfe. Was wird er schon anderes wollen? Aber in dieser Geschichte ist das mitnichten so. Ich zitiere. Er schreit mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus des höchsten Gottes Sohn? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Der will gar nicht, dass man ihm hilft. Er merkt zwar mit intuitiver Hellsicht, wie schwer Kranke oder schwer Selbstverletzte das mitunter haben, dass er in die Nähe einer Kraft kommt, die ihm Hilfe sein könnte. Aber genau das setzt jetzt nochmal die letzte Panik frei. Gerade Gottes Hilfe und Eingriff fürchtet er wie nicht sonst. Das habe ich bei Menschen auch schon erlebt in unseren Breitengraden. Wie soll man das verstehen? Nun, unser Bericht hier in Markus 5 kann sich ein solches Verhalten nicht anders erklären, als dass dieser Mensch eben nicht mehr er selber ist. Eine fremde Stimme spricht aus ihm. Die Stimme eines unreinen Geistes, heißt es. Als Jesus nach dem Namen fragt, da antwortet diese fremde Stimme bezeichnenderweise nicht mit einem Menschennamen, sondern sagt, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Legion ist ein römischer Heeresverband. Wir würden in heutigen Begrifflichkeiten von Militär sagen, das ist Regimentsstärke. Das sind vielleicht 1000. Dieser Name will auf jeden Fall sagen, in der Seele und in der Person Mitte dieses armen, gequälten Menschen wohnen nicht mal nur 2 Seelen, sondern da wohnen ganz viele. Und spätestens jetzt muss man nochmal einen Schritt zurücktreten und fragen, hey. Also nur wollen wir auf dem Teppich bleiben, wo sind wir denn hier? Was soll denn beim Pfingstjugendtreffen eine Geschichte aus dem finsteren Mittelalter? Oder aus dem fernen Afrika. Was sollen wir mit sowas denn? Aber bevor ihr den Daumen runterhaltet, schon gegen die Geschichte, macht ein bisschen vorsichtig. Immerhin hat George Bernard Shaw, der große irische Schriftsteller, der größte Dramatiker seit Shakespeare, immerhin hat er diese Geschichte angezogen und hat vor stark 50 Jahren unser heutiges europäisches Geschlecht mit jener Herde Schweine verglichen, die in der Geschichte jetzt gleich kopfüber über eine Steinklippe sich hinunterstürzen und hat gesagt, auf den Zustand geht ganz Europa zu. Selbstverletzung, Selbstbestrafung. Ist das wirklich etwas Mittelalterliches nur? Etwas ganz Fremdes, was es bei uns nicht gibt? Ich bitte euch, wenn wir an manche Vorgänge denken, ums Thema Familie zum Beispiel, der Kraftzelle eines jeden gesunden Staates. Oder wenn wir an unser Zusammenleben denken, das von Jahr zu Jahr schwieriger wird, weil Menschen herumlaufen, die sind von Kopf bis Fuß geladen und können jeden Moment hochgehen. Wie viele Brüche gibt es in unserem Zusammenleben? Wie schwierig ist das geworden, eine gute Gemeinschaft zu leben? Sagt selber. Habt ihr den Eindruck, dass das bei uns etwas völlig Normales und Alltägliches ist? Jemand baut Mist, jemand wird schuldig Und dann stellt er sich hin und sagt, ich war das, das tut mir leid, ich will das aus der Welt schaffen, ich bitte euch alle um Nachsicht. Häufig erlebt? Habt ihr den Eindruck, viele Menschen sind heilfroh, dass es einen Gott gibt, der Schuld aus der Welt nimmt, sodass nicht mehr darüber gesprochen werden muss? Weil man Schuld eben nicht so aus der Welt bringt. Deshalb sind wir ja alle so froh, dass wir einen Gott haben, der einen Menschen nochmal auf Null stellen kann. Als wäre nichts passiert. Wir sind ja so froh drum und kommen kaum nach in der Seelsorge, weil die Menschen Schlange stehen, ja? Es ist doch eher so. Wenn Gott einem hilft, schuldlos zu werden, dann beginnt das in aller Regel damit, dass er einem die Schuld bewusst macht. Dass er einem die Augen öffnet für das eigentliche Dilemma. Und genau gegen dieses Erleben wehren wir uns mit aller List und aller Vehemenz. Lieber vernebeln, lieber verharmlosen, lieber Ausreden erfinden. So als ob wir die Bekenntnis zum eigenen Versagen einfach nicht nötig hätten, das Bekenntnis. Gib mal Acht auf das Zeichen, das damit zusammenhängt. Wen die Mächte treiben, den machen sie einsam. Den schließen sie ein in sein eigenes Erleben und er kann es nicht mitteilen. Den machen sie gemeinschaftslos und manche machen die Mächte gemeingefährlich. Und das Menschenfeindliche darin wendet sich nicht nur nach außen gegen andere, sondern das Menschenfeindliche wendet sich dann manchmal gegen die eigene Person. Er schädigt sich, heißt es von diesem Mann in der Geschichte. Er verletzt sich selber. Der Mann aus Gerasa. Ich bleibe mal in dieser Spur. Möglicherweise ein Beispiel dafür, dass unvergebene, unerledigte Schuld, die wir einsperren in unseren inneren Käfig, unseres Stolzes zum Beispiel, dass eine solche Sache sich in ein Monstrum verwandeln kann, das eines Tages alle Schranken bricht und sich selber zerbricht. Doch nun ist Jesus da. Und wir nähern uns dem Höhepunkt der Geschichte. Sein Machtwort rettet und heilt. Er befiehlt in dieser Geschichte jetzt den dunklen Mächten, dass sie gehen müssen mit einem einfachen Satz. Und sie müssen diesen Menschen verlassen. Was wird das für ihn bedeuten? Aber bevor ich darüber spreche, was es für diesen Menschen bedeutet, der jetzt frei wird, will ich zunächst noch mal sagen, was es für andere bedeutet, wenn sie plötzlich zu tragen haben, was bisher nur der Einzelne zu tragen hatte. In der Geschichte, das ist bei eurem Text jetzt nicht abgedruckt, in der Geschichte erlaubt Jesus den dunklen Mächten, jetzt in eine Herde von Säuen zu fahren. 2000 Säue heißt es, Schweine. Das sind vermutlich Schweine von allen Bauern in der ganzen Gegend. Die Schweine können nichts dafür und ich weiß auch nicht genau, was das soll. Aber eines lese ich. 2000 Tiere haben nicht ausgehalten, was vorher dieser eine Mann auszuhalten hatte. Und so tun sie, wogegen der gequälte Mensch sich vorher vielleicht hunderte Mal gesperrt hat. Sie tun etwas, was über die Grenze geht und was normalerweise auch kein Tier macht. Sie begehen Selbstmord. So unheimlich kann das sein, mit diesen inneren Ungeheuern, mit diesen Zerstörungsenergien, die manchmal pur kommen aus diesem Monstrum von unvergebener Schuld. Hier sind es relativ harmlos, 2000 Schweine. Manchmal hat das schon ganze Landstriche und manchmal ganze Völker ergriffen. Und da sprechen wir Christen jetzt tatsächlich von einer Hoffnung und dass es eine Freisetzung gibt. Dass es möglich ist, diesen Seelenkrebs, dieses Ungeheuer wegzuoperieren, damit nur die Schuld untergeht, aber nicht der, der schuldig geworden ist. Und jetzt würde ich euch gerne fragen, ich kann euch nicht so gut sehen, aber ich gucke mal den Vorderen in die Augen. Sag mal ehrlich. Ihr müsst jetzt nicht laut sprechen, aber sagt mal ehrlich, glaubt ihr, dass es eine solche Freisetzung durch ein Machtwort von Jesus wirklich gibt? Glaubt ihr das? wie endet diese kleine Geschichte? Nun, sie endet zunächst damit, dass die Einwohner aus der ganzen Gegend herkommen und dann bitten sie Jesus, ihnen neue Schweine zu geben oder noch mehr Besessene zu heilen. Nein, sie bitten ihn, dass er jetzt geht. Es reicht, sagen sie. Nun, ich kann das ja ein bisschen ahnen. Es wäre auch nicht von ungefähr, wenn diese Menschen aus diesem heidnischen Gebiet mit Mistgabeln gekommen wären und mit Stecken. Und sie hätten diese Ruhestörung bestraft. Denn man denke nur an das Kapital, das in diese Schweine investiert war. Und so sind die Menschen, denen die Schweine gehören, eigentlich jetzt mal die Leidtragenden. Sie sind die Geschädigten. Jesus hat die Schweineherde einer ganzen Gegend für einen einzigen Menschen geopfert. Welch ein Rohstoffverlust. Welch ein Sachschaden. Kein Wunder, dass sie den Bürgermeister mit seinem Hilfs-Sheriff zu Jesus schicken. Das Menschendenken von Jesus, das Denken an Menschen bei ihm, das dem üblichen Rohstoff- und Sachdenken übergeordnet ist, das wird ihnen unheimlich und sie spüren, dass hier eine andere Werteordnung besteht. Und sie sehen ihren Schaden und sie sehen gar nicht den geretteten Menschen. Und dass sich die Sache wiederholt, wollen sie auch nicht. Und darum kommen sie zu Jesus und sagen, geh lieber wieder weg. Darum, vermute ich. Aber dann lesen wir, es sei gar nicht wegen der Säue gewesen, dass sie Jesus aus ihrem Land hinwegweisen. Sie machen gar kein Gejammer wegen der Tiere. Sie stellen gar keine Schadenersatzforderungen. Was diese Leute bestürzt, ist die Macht dieses Jesus. Als sie den Besessenen sehen, Zitat, sitzend, bekleidet und mit gesundem Sinn, da halten sie es nicht mehr aus und sagen, geh weg. Wegen dieses Anblicks des geheilten Menschen ist Jesus ihnen weit unheimlicher als zuvor ihr eigener schreiender Landsmann. Und darum ihre drohend ängstliche Bitte, geh weg. Ich frage, was hat Jesus jetzt eigentlich erreicht? Endet das Ganze denn jetzt nicht mit einem grandiosen Misserfolg? Ein Mensch ist gerettet worden, aber die Menschen einer ganzen Gegend sind zugegangen für ihn? Und wirkt es jetzt nicht wie eine Niederlage, dass Jesus ihrer Bitte auch noch nachkommt und einfach geht? Doch es ist nur scheinbar so. In Wirklichkeit hat Jesus jetzt am Ende dieser Episode nur getan, was er später immer und immer wieder getan hat. Er ist gegangen. Aber er hat einen anderen eingesetzt, an seiner Stelle weiterzumachen. Bleib hier, sagt er zu dem geheilten Mann. Der wollte jetzt immer mit ihm gehen, aber er sagt zu ihm, bleib hier. Der Mann, der wild und tobsüchtig war und der nun still geworden ist und zutraulich und mit dem man klar reden kann und der die Gemeinschaft von Menschen sucht. Der Mensch, der auf einmal so etwas hat wie einen ganz anderen Blick. Eine ganz andere Atmosphäre um sich. Jesus hat gespürt, dass den Einwohnern von Gerasa an diesem Tag etwas unter die Haut gegangen ist. Und wenn etwas unter die Haut geht, und es hat mit diesem Jesus zu tun, dann gehen im Regelfall die Türen nicht zu, sondern auf. Und darum hat er gesagt, bleib hier, denn jetzt geht's erst los. Und so wird der Mann aus Gerasa zum ersten Heidenmissionar im Neuen Testament. Und dieser Ort Gerasa wird zum ersten Missionsfeld. Vorher war derselbe Mann dem Landstrich ein Fluch und ein Schaden. Und er beginnt jetzt ein Segen zu sein. Denn wo immer Sie ihn sehen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, Sie können diesen Mann nicht mehr sehen, ohne die Erinnerung, an ihm hat eine starke Macht gehandelt. Wir kriegen das nicht mehr wegdiskutiert. Eine Macht, die größer ist als das Dunkle. Es gibt einen Gott unter uns, der heilt und rettet und frei macht. Ich fasse zusammen. Also ich will nur sagen, mir bleibt an dieser Geschichte wirklich manches unerklärlich. Aber wie immer man diese Geschichte liest und zu Ende liest, eines sagt sie auf jeden Fall. Gott kann Menschen freisetzen aus seinen Gebundenheiten, aus ihren Gebundenheiten. Und er kann das machen, dass sie von seinem Geist bewohnt werden und nicht ausgeliefert sind an irgendeinen Ungeist. Das kann Gott machen. An seiner unbereinigten und unvergebenen Lebensgeschichte muss keiner scheitern. Und er hat für alle ein mächtiges Wort der Befreiung. Ich glaube, darum steht diese Geschichte dreimal im Neuen Testament. Da geht ein Jesus durchs heidnische Land und wo er kommt, da dient er dem Leben. Das ist sein Programm. Da dient er dem Leben und Leben entsteht und gedeiht. Und wenn wir zu Jesus gehören, ist das nie auf Gedeih und Verderb, sondern immer nur auf Gedeih. Er wird mit dem Dunklen fertig und löst Unfreiheiten auf. Das Mittel, das er macht, das ist eben sein Mittel. Darum ruft er zu einem Gottesdienst. Und darum heißt er, Leute wie mich mit ihrer Angst auf Kanzeln zu stehen. Und dann sieht er durch jeden Einzelnen hindurch. Sieht hier in einem Zelt, wo es ganz fromm hergeht, einen unreinen Geist mit seinen Augen. Ich kann das nicht sehen. Sieht unvergebene Schuld hinter einem Sonntagsgesicht. Und dann heißt er mich nochmal sagen, glaube ich, und keiner muss an diesem Geist zugrunde gehen. Keiner. Keiner muss seine unvergebene Schuld wieder mit zurückschleppen. Denn wo Christus ist, entsteht Freiheit. Ein allerletztes noch. Es hat Leute gegeben, also man hat mit dieser Geschichte zum Teil Sachen gemacht, sage ich euch. Es hat Leute gegeben, die haben aus dieser Geschichte das Kuriose gemacht, aus der Bemerkung, dass der Befreite still sitzt, bekleidet ist und vernünftig redet, haben sie gemacht, dass man als Christ still sitzen muss, gut gekleidet sein muss und mindestens mittlere Reife haben muss. Nach dem Motto, wenn wir schon selber keine Befreiung haben, dann lasst uns wenigstens komisch werden. Und es entstanden Frömmigkeitsformen mit den verrücktesten Äußerlichkeiten. Es heißt im Text aber nicht, als er so und so gekleidet war, da wurde er frei. Sondern als er durch das Eingreifen Gottes frei wurde, da zeigte sich das in Bälde in seinem Erscheinungsbild. Und zwar immer im Unterschied zu vorher ist das zu lesen. So war es mit allen, die Jesus rein gemacht hat und gesund gemacht hat oder frei gemacht hat. Dann richteten sich Menschen auf, weil sie vorher verkrümmt waren. Sie sprangen umher, weil sie vorher gelähmt waren. Sie lobten Gott ganz laut, obwohl sie vorher keinen Ton rausgekriegt haben. Jeden anders, aber alle schön und alle authentisch. Und die meisten spontan, eben frei. Das Entscheidende ist die Freisetzung, nicht was für Formen daraus folgen. Ich habe in meiner Gemeinde eine Frau gehabt, die ist bei einer Schriftlesung in einem Gottesdienst. Nur während einer Schriftlesung dazu gekommen, dass sie ihr Erbe ihrem Bruder geschenkt hat. Ihr Erbe, sie hatte danach nichts mehr, um ihren Bruder zu retten. Das kann Jesus aus einem Menschen machen, setzt ihn frei, dass er das kann. Aber das ist nicht jedermanns Ding. 5 polnische Christen haben gegen Ende des Krieges einem britischen Flugzeug das Leben gerettet. Das Flugzeug wurde angeschossen auf dem Rückflug über den Ärmelkanal. Und es ist nicht abgestürzt. Die Geschosse sind im Tank des Flugzeugs nicht explodiert. Die Flugzeugbesatzung hat dann eine Handvoll Munition bekommen. Mechaniker haben da was ausgegraben, haben den Tank auseinandergenommen. Und dann haben sie Patronen gefunden. Und da waren Zettel drin. Die Patronen waren ohne Sprengstoff. Und auf den Zetteln stand, wir sind polnische Kriegsgefangene. Wir sind gezwungen, in einer Fabrik Geschosse herzustellen. Wenn Wärter nicht gucken, wir füllen kein Schießpulver. Das ist nicht viel, aber das Beste, was wir tun können. So was kann Gott aus seinem Menschen machen, wenn er ihn frei macht. Und Susanne Geske, aus Malatya, die Witwe, des hingeschlachteten Missionars aus der Türkei, wenn sie gesagt hat neulich, und es muss einfach auch nochmal erwähnt werden, Vater, vergib ihnen, sei das Leitwort in ihr, das am stärksten ist, vergib ihnen, die Mörder wissen nicht, was sie tun, und ich habe keine Rachegedanken. Das kann nur Gott. Ich glaube, das kann nur Gott. Lasst uns an dieses Wort von Jesus halten. Das ist das einzige Zeichen, das trägt. Nicht die Bekleidung, nicht das Stillsitzen. Aber dass dieser geheilte Mensch danach nicht genug kriegen konnte von Jesus, auf ihn hören konnte, auch wenn Jesus ihn andere Wege gewiesen hat, als er selber wollte. Das ist ein Zeichen von Freiheit. Gott gebe es für uns alle. Danke fürs Zuhören.